Amen. Vielen herzlichen Dank. Mit Überzeugung leben in einer herausfordernden Zeit. Am letzten Sonntag haben wir den Schwerpunkt auf die Überzeugungen gelegt. Und heute legen wir den Schwerpunkt hier. Die Herausforderung. Wo können wir Gott am tiefsten erfahren, diesen wunderbaren Gott, von dem wir gesungen haben, mitten in dieser Welt, mitten in Herausforderungen. Wir haben ja auch eine interessante, aussagekräftige Gestaltung, auch hier vorne, auch auf den Folien. Und wenn man sich das jetzt mal genauer anguckt, ist es aus? Jetzt ist es wieder da, genau. Genau, jetzt hat sich schon manch einer gefragt, was das wohl sein mag. Es ist ein Auto, das durch die Wüste fährt. Und stell dir vor, du sitzt jetzt in diesem Auto, mitten in der Wüste. Die Sonne brennt herunter, das Wasser geht zur Neige. Plötzlich kommt ein Wind auf und die ganze Straße wird zugeweht. Und es wird immer unklar, wo sie überhaupt entlangläuft. Vielleicht geht es dir ja momentan in deinem Leben so, in den Herausforderungen, in denen du stehst. Also das Leben im Allgemeinen ist voller Herausforderungen und auch das Leben gläubiger Menschen im Alten Testament und auch im Neuen Testament ist voller Herausforderungen. Das ist einfach die Wahrheit. Und das galt schon für Daniel, es galt für die Jünger Jesu und es gilt auch für uns heute. Eine Herausforderung, die jeder von uns kennt, sieht so aus. Das hier ist dein Alltag. Und das andere, die nächste Herausforderung ist dann der Sonntag. Und die Frage ist, wie bekommst du diese beiden Ebenen zusammen? Wie geht es eben nach dem Sonntag heute, morgen am Montag weiter? Und wie bekommst du diese beiden Ebenen zusammen? In der Schule, in der Ausbildung, an der Uni, im harten Berufsalltag und in der Familie. Gelingt es dir, tatsächlich in diesen Herausforderungen eben deine Überzeugungen zu leben, im Zentrum zu halten? Oder rücken die dann ins Seiten aus manchmal und du kannst es gar nicht so bewähren und durchhalten? Aber hierhin, da sollen sie deine Überzeugungen mitten in den Herausforderungen des Alltags sich bewähren. Am letzten Sonntag haben wir ja die Daniel Academy kennengelernt und ich fand es cool, einige wollten sich schon anmelden und haben gefragt, wann es losgeht. Das haben wir noch nicht entschieden, aber wir wollen heute jedenfalls inhaltlich auch hier dranbleiben und vertiefen und weiter uns mit Daniel beschäftigen und diesmal eben unter dem Aspekt der Herausforderung. Das Thema habe ich jetzt so formuliert, ich habe lange dran gefeilt, an Herausforderungen wachsen. Man kann ja Herausforderungen unterschiedlich sehen, also eher deprimiert, sagen, boah, warum muss mir das jetzt wieder passieren? Oder eben unter dem Aspekt, wie kann ich daran wachsen? Wir wollen Fortsetzung machen mit Daniel. Ich fasse jetzt einmal ein bisschen zusammen, was in Daniel 2 uns geschildert wird, bevor wir dann noch einen Teil des Textes auch miteinander lesen. Daniel ist ja in Babylon am Hofe Nebukadnezars und der König Nebukadnezar hat einen Traum. Ein Traum, der ihm den Schlaf raubt, der ihm den Schweiß auf die Stirn treibt und große Ängste in ihm auslöst. Aber er sagt nicht, was er geträumt hat, sondern er wendet sich an seine Wahrsager und weisen Leute und Astrologen und wen er alles als Berater so um sich hat und sagt, sagt mir, was mein Traum bedeutet. Ja, sagen sie, erzählt uns den Traum. Ja, das sage ich euch nicht. Also wenn ihr echt seid, dann wisst ihr auch, was ich geträumt habe. Puh, da haben sie schwer durchgeatmet und dann hat er noch einen draufgesetzt und hat gesagt, also wenn ihr das nicht hinkriegt, dann lasse ich euch allen Kopf kürzer machen. Jo, da war jetzt wirklich Feuer unterm Dach und das wurde alles schon vorbereitet für die Hinrichtung. Und Daniel und seine Freunde wären nun auch irgendwie mit betroffen gewesen. Sie waren ja auch Berater jetzt auf verschiedenen Ebenen. Und Daniel ist dann in Vorlage gegangen. Er hat gezeigt, dass er auf Gott vertraut, auf seinen Gott, den allmächtigen Gott und hat so gesagt, Nebukadnezar, gib uns ein bisschen Zeit, dann werde ich dir sagen, wie es weitergeht. Das hat er auch bekommen, diese Frist. Dann hat er seine Freunde gebeten zu beten. Sie sollen wirklich jetzt beten wie die Weltmeister. Und er durfte tatsächlich erleben, dass Gott ihm zu ihm gesprochen hat, dass er ihm offenbart hat, um was es geht. Und dann schließlich dem König die Lösung zu geben. Und da setzen wir jetzt ein im Text. Daniel 2, 24. Und da könnt ihr auch mitlesen, wenn ihr gute Augen habt. Nun ging Daniel zu Arioch, der vom König beauftragt worden war, die babylonischen Gelehrten hinzurichten. Daniel bat ihn, lass die königlichen Berater nicht umbringen, führ mich zu Nebukadnezar, denn ich kann ihm sagen, was er geträumt hat und was es bedeutet. Arioch brachte Daniel auf dem schnellsten Weg zum König und berichtete, ich habe unter den Verbannten aus Juda einen Mann gefunden, der dem König seinen Traum erklären will. Nebukadnezar wandte sich an Daniel, der Belshazzar genannt wurde, kannst du mir denn wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und was es bedeutet? Mein König, erwiderte Daniel, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen, weder Geisterbeschwörer noch Wahrsager noch Magier. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, König Nebukadnezar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. Als du auf deinem Bett lagst, warst du in Gedanken versunken, dich beschäftigte, was in der Zeit nach deiner Herrschaft kommen würde. Und der Gott, der Geheimnisse enthüllt, hat dich in die Zukunft schauen lassen. Wenn ich dir nun den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Von ihr ging ein greller Glanz aus und ihre ganze Erscheinung jagte dir Angst ein. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich ohne menschliches Zutun ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Die ganze Statue brach in sich zusammen, Ton, Eisen, Bronze und Silber und Gold zerfielen zu Staub, den der Wind wegblies wie die Spreu von einem Dreschplatz. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Soweit zunächst mal. Was sah Daniel da? Und was hatte Nebukadnezar gesehen? Eine riesige Statue, bestehend aus verschiedenen Materialien. Diese Statue offenbart vier Reiche, oder eigentlich fünf, die nacheinander kommen werden. Der Kopf, das ist der goldene Kopf, das ist Nebukadnezars Reich. Die Zeit, in der Daniel eben dort mit Nebukadnezar kommuniziert, und danach kommt das Persische Reich. Danach kommen die Griechen mit Alexander dem Großen. Und schließlich das Eisen, das sind die Römer. Aber ganz am Ende der Geschichte zerfällt all das, alle menschlichen Reiche und ein Felsen. Am Anfang noch ganz klein. Deshalb habe ich gedacht, kann ich diesen Stein auch ruhig mitbringen. Aber dieser Stein zerbricht den Ton, die tönernen Füße, auf denen alle menschlichen Reiche stehen. Und dieser Stein wächst dann und erfüllt den ganzen Kosmos. Es ist ein prophetischer Hinweis auf Jesus Christus hin. Das wissen wir, weil wir das Neue Testament kennen. Mit Jesus Christus ist das Reich Gottes angebrochen. Und Jesus hat einmal von sich gesagt und über ihm wurde gesagt, dass er der Eckstein ist, auf dem ein Gebäude ja schließlich ruht. Und das ist der Stein, den keiner sonst beachtet hat, aber er ist der Eckstein, ein starkes Fundament. Und alles andere waren ja Edelmetalle und jetzt hier so ein einfacher Stein. Und das zeigt den Charakter unseres Gottes in Jesus Christus, der voller Demut und Liebe in diese Welt gekommen ist, um Menschen zu dienen und ihnen zu helfen in ihrem Alltag, und der uns auch hineinsendet, so in diese Bereitschaft für andere einzustehen, so wie wir es heute in diesen tollen Beispiel auch gesehen haben, was in der Jefferson-Siedlung läuft. Das ist so begeisternd. Und genau das ist der Charakter dieses Königs. Und ihm gehört die Zukunft. Ja, das hat Daniel hier gesehen in seiner Vision. Und jetzt lesen wir noch weiter, 44 bis 47. Noch während diese Könige an der Macht sind, heißt es da, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das ist ganz spannend, weil Jesus, als er das Kommen des Reiches Gottes angekündigt hat, es getan hat, als die Römer ja noch in der Macht waren. Und wir sehen, dass die menschlichen Reiche noch existieren, aber am Vergehen sind, aber das Reich Gottes schon da ist und dabei ist, zu wachsen und hervorzukommen. Genau das ist eigentlich auch die Zeit, in der wir leben. Sie sind noch da, aber am Vergehen. Aber das Reich Gottes ist schon da und es ist am Wachsen und Zunehmen. Und wir wissen, wer der eigentliche König ist, der das letzte Wort hat. Und jetzt ab Vers 45. Das, mein König, war der Stein, der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zertrümmerte. Ein mächtiger Gott hat dich in die Zukunft sehen lassen. Der Traum ist wahr und die Deutung trifft ganz sicher zu. Was tut Nebukadnezar da? Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder. Also alles ist irgendwie Gott, ne? Er befahl, man solle ihm Opfer darbringen und Weihrauch für ihn verbrennen. Zu Daniel sagte er, es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. Ich denke mir, er war einfach froh, dass zu seiner Zeit einfach die Statue noch Bestand haben wird. Was nach ihm kam, war ihm egal. Ne? Also, nach mir die Sintflut. Aber echt, das ist doch wirklich keine gute Haltung, finde ich. Ja, also Daniel hat mehrere Könige überlebt, bis der Perserkönig Kyros die Macht übernahm. Das war dann so die zweite Ebene und die babylonische Gefangenschaft des Volkes Gottes beendete. Daniel hatte ein erfülltes Leben. Es war angefüllt mit Herausforderungen. Die Frage ist, was hat ihm geholfen, an diesen Herausforderungen zu wachsen? Und ich denke, neben den Themen, die wir beim letzten Mal ja intensiv behandelt haben in der Daniel Academy, sind jetzt drei Fragen besonders wichtig, die ich mit euch jetzt ein bisschen durchdenken möchte. Und die erste Frage ist eigentlich, warum? Warum bin ich eigentlich in dieser Situation? Das hast du dich vielleicht auch schon manchmal gefragt, warum bin ich da drin? Warum bin ich hier? Warum? Das kann jetzt zwei Bedeutungen haben. Und das eine ist kausal, also wieso? Ja, wie ist es dazu gekommen? Und das andere ist final, nämlich wozu? Das ist also auch unter warum kann auch wozu bedeuten. Das hat also eine nach vorne ausgerichtete Bedeutung. Kausal, also wieso? Was sind die Gründe für die Misere? Woher kommt das? Wie bin ich in diese ganzen Probleme reingeraten? Und das ist natürlich manchmal wichtig zu analysieren. Man kann aber auch in so einen Kreisen um die ganzen Probleme kommen. Kennt ihr das? Problemtrance nennen das so manchmal so die Fachleute. So eine Meditation über die Probleme. Das geht dann so, oh ja, wieso war das jetzt? Warum habe ich diese Fehler gemacht und überhaupt? Und wenn man da stehen bleibt. Deshalb, warum, wozu? Ist auch eine wichtige Fragestellung. Was ist der tiefere Sinn dieser Situation? Welche Aufgabe ergibt sich daraus? Wie geht es weiter? Es ist also lösungsorientiert, nach vorne gerichtet. Und ich glaube, dass wir als Christen nicht nur lösungsorientiert sein sollten, sondern erlösungsorientiert. Weil wir von der Erlösung in Jesus Christus herkommen und auch in alle Herausforderungen mit diesem Bewusstsein gehen, dass der Erlöser doch bei uns ist. Vordergründig betrachtet sind Daniel und seine Freunde am babylonischen Hof, weil alles schiefgelaufen ist, jetzt die Babylonier das Sagen haben und sie es alles auslöffeln müssen. Aber hintergründig und auf einer tieferen Ebene ist es eine ganz andere Situation. Gott hat etwas vor und der Prophet Jeremia, der zu dieser Zeit noch in Jerusalem ist, schreibt einen Brief an die Verbannten in Babylon und da heißt es, Jeremia 29, ihr könnt den ganzen Brief lesen, aber hier in Vers 7, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Also Gott hat sie dorthin führen lassen und betet für sie, für diese Stadt zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Jeremia gibt eine Antwort auf die Frage, warum? Und das ist so wichtig für die Verbannten in Babylon. Das ist so wichtig für Daniel. Es ist ja auch für dich und mich wichtig, warum wir in einer bestimmten Herausforderung und Situation sind. Und ich glaube ganz fest, Gott hat sich was dabei gedacht. Gott hat uns hierher geführt, erkennt Daniel, erkennen die Verbannten. Er sitzt am Steuer, nicht die Babylonier und nicht der König. Auch wenn der das denkt. Und wozu? Es geht um unsere Erneuerung, wissen die Verbannten. Daniel weiß, es geht darum, dass das Volk Gottes in dieser Zeit neu Kraft gewinnt, dass eben die Werte und die Überzeugung und Gott selber wieder ins Zentrum tritt. Und zwar mitten in den Herausforderungen. Es macht einen großen Unterschied, wenn man weiß, warum und wozu man in einer herausfordernden Situation ist. Und es lohnt sich, immer auch danach zu fragen. Manche von euch kennen vielleicht Viktor Frankl, der die Logotherapie entwickelt hat. Also nicht Logopädie, das sind die, die das mit der Sprache haben, sondern Logotherapie, das geht um den Sinn, den Logos. Und er ist der Auffassung gewesen, dass es immer einen Sinn gibt in einer Lebenssituation, dass es darum geht, danach zu fragen. Ich glaube, dass er nur auf diese Idee kommen konnte, weil er Jude war. Weil er eben auch an den Gott der Bibel glaubte und von diesem Gott der Bibel herkam. Und eine wichtige Frage, die er immer wieder gestellt hat, ist, was erwarte ich vom Leben, sondern was erwartet das Leben von mir? Was erwartet Gott von mir? Was für eine Herausforderung liegt in dieser Situation? Und last but not least, tut es uns vielleicht auch manchmal gut, unsere Komfortzonen zu verlassen. Habt ihr wahrscheinlich, die meisten von euch haben das schon gehört, vielleicht auch schon erlebt, dass wir wirklich erst dann anfangen, uns zu verändern und neue Stärken herauszubilden, wenn wir auch herausgefordert sind. Es gab sogar eine Untersuchung in Willow Creek, die Reveal-Studie. Man hat es untersucht, wie können wir eigentlich geistlich besser wachsen. Und dann kam dabei raus unter anderem, dass langjährige Christen, die also schon lange dabei sind und echt gut so drauf sind und in den Gottesdiensten immer präsent, dass die eigentlich nur noch dann wachsen, also ohne Herausforderungen eigentlich nicht mehr wachsen können. Also wenn nicht auch nochmal irgendwie so eine Veränderung in ihr Leben kommt und eine Aufgabe, vielleicht mal sich zum Beispiel mit den Kindern in der Jefferson-Siedlung zu balgen und da mitzuhelfen, was man sich vielleicht nie zugetraut hätte, einfach Dinge mal anzupacken, die Gott einem jetzt vor die Füße legt, die Komfortzone zu verlassen. Ja, ich lasse mich herausfordern. Also, warum? Das ist das Erste. Das Zweite, die zweite wichtige Frage ist, wer ist dein Gott? Es war schon immer so, in schwierigen Zeiten fangen wir Menschen an, intensiver nach Gott zu fragen. Und wir merken, dass es dann nicht mehr reicht, dass ich sage, ich bin katholisch, evangelisch, baptistisch, dass ich irgendwie meine Konfession vor mir hertrage, sondern es geht dabei um eine wirkliche innere Einstellung und eine Überzeugung. Und Martin Luther hat eine eindrucksvolle Definition für Gott gegeben. Und zwar, woran du nun, sage ich, dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Das ist eine sehr praktische Definition. Da geht es nicht um den Stempel, sondern es geht um die innere Überzeugung, die Realität deines und meines Lebens. Und wir merken, dass alle möglichen Dinge so werden können, dass ich mein Herz an sie hänge oder dass ich mich auf sie verlasse. Er sagt dann noch weiter, ein Gott heißt etwas, von dem man alles Gute erhofft und zu dem man in allen Nöten seine Zuflucht nehmen kann. Und genau das ist es ja, was man in den Herausforderungen braucht. jemanden, von dem ich jetzt wirklich Hilfe bekommen kann und zu dem ich meine Zuflucht nehmen kann. Und genau das hat Daniel ja auch getan in dieser Situation. Da hatte er sonst nichts in der Hand. Ein wichtiger Grund für das babylonische Exil war ja, dass eben dieser Gott der Bibel an den Rand gekommen war, ins Leiten ausgeraten war. Und jetzt geht es darum, dass er wirklich wieder ins Zentrum kommt. Und darum geht es auch bei dir und bei mir. Das Volk Gottes hat sich nicht an 2. Mose 20 gehalten, wo die 10 Gebote eingeleitet werden. Da heißt es ab Vers 2, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Und dann, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an. Auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Bring ihnen keine Opfer dar. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Und genau damit aber wird Daniel zusammen mit dem ganzen Volk Gottes in Babylon konfrontiert, und zwar massiv. Der Traum des babylonischen Königs ist nämlich eigentlich der, dass er selber Gott ist. Das ist sein tiefster Traum, sein Lebenstraum. Von ihm soll es ein Götterbild geben. Und wir sehen dann im nächsten Kapitel, dass er tatsächlich dann eins aus Gold fertigt. Ja, der Kopf war ja auch aus Gold, macht das ganz aus Gold. Und dann ja auch eben erwartet, dass alle sich davor niederwerfen. Das ist dann die nächste Herausforderung. Also er will so ein Götterbild haben, er will so verehrt werden, ein Götterbild, vor dem sich alle niederwerfen sollen. Und er will zusammen mit den Göttern am Sternenhimmel regieren und angebetet werden. Interessant. Ich finde es ziemlich herausfordernd, in solch einem Umfeld zu leben und darin festzustehen. Und genau darum geht es auch. Die Babylonier waren der Auffassung, dass die Gestirne Götter sind. Wenn sie hinaufgeschaut haben zum Sternenhimmel, haben sie lauter Mächte und Gewalten gesehen, die über ihr Schicksal bestimmen. Sie entwickelten die Astrologie. Nicht die Astronomie, sondern die Astrologie. Den Versuch, über das Studium der himmlischen Mächte und Sternbilder, über die Konstellation der Sterne, Einfluss und Macht hier auf der Erde zu gewinnen. Also Könige, Machthaber haben immer geschaut, wie stehen die Sterne, was sagen die, ist es ein guter Augenblick? Wallenstein, große Feldherr, also im 30-jährigen Krieg, Wallenstein hat immer seine Entscheidungen von den astrologischen Ergebnissen abhängig gemacht. Habe ich jetzt gerade gelernt. Sehr spannend. Und ja, dieser Glaube, das Vertrauen auf die Sterbende ist nicht ausgestorben. Zum Beispiel wird dem ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan nachgesagt, dass er seine Planungen nach den Hinweisen einer Astrologin ausgerichtet hat. Also noch in jüngster Vergangenheit, der mächtigste Mann der Welt sagt, wie stehen die Sterne? Seine Amtseinführung hat er, glaube ich, um 10 Minuten verschoben, damit es dann auch gut passt. Seine Frau hat ihn dabei unterstützt in dieser Richtung. Könnt ihr mal nachlesen, das wird schon stimmen. Die Botschaft aber hier ist, keiner der Astrologen und Wahrsager kann dem König weiterhelfen. Nur Daniel bzw. Gott, der durch ihn spricht. Und das ist die Frage, wer ist dein Gott? An wen hängst du dein Herz und auf wen verlässt du dich? Da wird es auch für uns konkret. Im ersten Johannesbrief am Ende heißt es, Kapitel 5, mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Die Frage ist, bist du mit Jesus Christus verbunden? Dieser ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern, vor den Götzen. Und genau da wird der Bogen auch leicht geschlagen, von Daniel hin zu uns. Und ganz konkret ist es, vertraue ich auf Gott, vertraue ich auf Jesus oder hat anderes die Stellung eingenommen? An sich gute Sachen können ja auch, wie soll ich sagen, kippen. Karriere streben, Geld verdienen, Sexualität, alles gute Sachen. Wenn sie aber kippen, können sie auch zum Gott werden. Auch Abhängigkeiten, Drogen. oder bis hin zu okkulten Tätigkeiten. Auch manche Menschen machen ja ein Spiel daraus und denken, es sei ein Spiel, die Geister zu befragen oder Karten zu legen, Gläser rücken und so weiter. Die Bibel aber sagt, dass das Sünde ist und Abgötterei und dass es etwas ist, wovon wir umkehren müssen und uns bekehren müssen wieder zu dem lebendigen Gott. Welche Bedeutung hat der Name Jesus für dich und für mich in unserem Leben? Jesus ist der Herr. Jesus ist der Sieger. Und ich möchte gerne in Herausforderungen mit Jesus stehen. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist dieser Stein, der wächst. Und schließlich der letzte Punkt oder der vorletzte: Wie finde ich jetzt meinen Weg in den Herausforderungen? Es gibt ja in der Bibel, ich denke, das Erste ist tatsächlich, dass wir wirklich auch uns im Wort Gottes gut auskennen. Ich bin immer wieder begeistert, wie praktisch die Bibel ist. Sie gibt so viele konkrete, praktische Weisungen für unser Leben. Aber letztlich ist sie kein Handbuch, das nun für jede Detailsituation in unserem Leben als Nachschlagewerk dienen kann. Es gibt so viele Überraschungen. Daniel wusste in dem Augenblick auch nicht so, was soll ich denn jetzt machen? Und so steht dieses Buch noch für etwas anderes, nämlich für die Gegenwart Gottes. Darauf kommt es an. Die Gegenwart Gottes, die den Gläubigen im Alten Bund und auch dir und mir in Jesus verheißen ist und versprochen ist. Das Volk Israel, als es aus Ägypten auszog, war begleitet von der Gegenwart Gottes in einer Feuersäule, in einer Wolkensäule. Und Gott war immer bei ihnen, hat zu ihnen gesprochen durch Mose. So hat es Daniel auch erlebt und wir dürfen es auch so damit rechnen. Jesus hat gesagt, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und deshalb gehört er hier auch ins Zentrum, Jesus, beziehungsweise der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, in dessen Namen wir uns heute versammelt haben. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich das Wort Gottes habe und dass ich Jesus Christus an meiner Seite habe und dass ich morgens aufstehen und sagen kann, guten Morgen, Herr. Ich freue mich, dass du da bist und dass ich lernen kann, seine Stimme zu hören, mitten im Alltag. Und es gibt Situationen, da kann ich nirgendwo mehr nachschlagen, sondern brauche ich einfach seine Inspiration, seinen Heiligen Geist. Und so wie Daniel hier lebt, das ist eigentlich fast genauso wie das, was zu Pfingsten dann dem ganzen Volk Gottes verheißen ist, dass es aus der unmittelbaren Gegenwart Gottes heraus leben darf. Deshalb war es so schön, dass wir dieses Lied über den Heiligen Geist auch singen konnten, ihn einladen durften. Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes bei uns und in uns und durch uns hindurch. Nebukadnezar hat es auf den Punkt gebracht: Es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Wow. Ich meine, es hat nicht so tief gegriffen bei ihm, man merkt ja, wie er dann nachher sich verhält, aber zumindest mal punktuell. Wir vertrauen auf diesen wunderbaren Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, der Fels, auf dem wir wirklich stehen können, dem die Zukunft gehört, der das erste und das letzte Wort hat. Und ich würde mich freuen, wenn du heute die Zuversicht mitnimmst, dass auch die Herausforderungen, in denen du stehst, die vielleicht auch schmerzlich sind und schwierig sind, dass du aber jetzt ermutigt wirst, dass du weißt, Jesus ist bei uns. Er hat alles in den Händen. Er wird mit dir da durchgehen. Und er möchte auch, dass du wächst in dieser Situation. Und er verhilft dir auch dazu. Er wird dir erschließen, warum du da bist. Er zeigt dir, wer er ist in ganz neuer Weise. Und er ist an deiner Seite und er ist der Weg. Und Jesus sagt, komm, folge mir nach. Folge mir nach. Das ist seine Einladung. Und vertrau mir, einen Weg zu gehen mit Überzeugungen in herausfordernden Zeiten. Amen.